Timo, du schon wieder.
Ja, hallo.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Ja, herzlich willkommen. Heute mal wieder eine Folge Was mich bewegt in einer etwas anderen Konstellation. Pascal ist immer noch im Urlaub. Nein, er ist schon wieder im Urlaub, im Osterurlaub. Wir befinden uns ja jetzt in der sozusagen Post-Osterwoche und wollen natürlich trotzdem weiterhin über die Themen sprechen, die die Automobilindustrie so aktuell bewegt. Da wollen wir ja auch über ein sehr hochaktuelles Thema heute mal sprechen. Aber erstmal möchte ich dir, Timo, eine ganz einfache Frage stellen. Weißt du, was am 6. Mai ist?
Boah, könnte sein, dass da mein Kind geboren wird, aber das weiß ich noch nicht genau.
Das könnte sein, aber am 6. Mai, da findet die 37. Ausgabe des Deutschen Schifffahrtsfahrtag in Hamburg statt. Ist jetzt nicht entscheidend für uns, aber im Ernst, nein, an diesem Tag, und das wurde ja auch letzte Woche bekannt, da soll Friedrich Merz im Bundestag zum neuen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt werden. Also das ist wird ein historischer Tag werden.
Schauen wir mal.
Wenn er es dann endlich geschafft hat, genau, schauen wir mal, so wie die Mehrheiten dann im Bundestag aussehen und wie sich dann auch vielleicht eine neue Koalition gebildet hat, sollte das ja durchaus klappen, dass er dann zum neuen Kanzler gewählt wird. Aber mit einem neuen Kanzler, da werden wir ja nicht nur einen sozusagen neuen Top-Regierungsverantwortlichen haben, sondern auch eine ganz neue Bundesregierung, die sich ja in den verschiedenen Themen auch einen Koalitionsvertrag gegeben hat, der bis dahin ja dann auch wahrscheinlich von Union und SPD auch abgesegnet werden wird. Und in diesen Koalitionsvertrag, da wollen wir heute auch mal einen Blick reinwerfen, denn mit Spannung wurde er natürlich erwartet, vor allem von der Industrie, von der deutschen Automobilindustrie auch. What's in it eigentlich für die Automobilindustrie an dieser Stelle? Und es gibt mehrere Passagen in diesem Vertrag, die auf die Automobilindustrie, auf die verschiedenen Bereiche natürlich abzielen. Ganz grundsätzlich steht erstmal der Schlüssel oder der Hauptsatz drin: Wir wollen auch in Zukunft eine starke Automobil- und Zulieferindustrie als Schlüsselindustrie und Arbeitsplatzgarant für unser Land. Also das ist ja erstmal
Überraschung,
genau. Ein klares Bekenntnis zum Automobil- und Zulieferstandort Deutschland. Alles andere würde uns sicherlich auch an der Stelle überraschen, wenn das anderslautend gewesen wäre. Von daher ist dieser Satz jetzt erstmal vielleicht etwas nichtig, aber schon mal wichtig als Einstieg, um zu wissen, wohin die Reise geht. Ja, und Timo, dann lass uns doch mal so ein bisschen reinschauen in die verschiedenen Dinge, die jetzt in diesem Vertrag zu finden sind. Es sind ja einige, aber ja, so ein Koalitionsvertrag ist ja erstmal die erste Basis, der erste Ausgangspunkt, um zu schauen, was in Zukunft in der Automobilindustrie wahrscheinlich auch passieren wird. Wir können ja mal reinschauen. Du hast ihn ja vorliegen bei dir.
Ich habe hier alles fein säuberlich ausgedruckt.
Du hast den gesamten 100, ich weiß gar nicht, über 100-seitigen Koalitionsvertrag ausgedruckt.
Tatsächlich sind es nur 5. Also 5 Seiten, die so ein bisschen das Thema Automobil.
Genau, aber insgesamt ist er, glaube ich, über 100 Seiten lang. Ne?
Ja.
Ja, dann führ uns doch mal durch. Was sind denn so die Kernpunkte, die da drin zu finden sind?
Ja, also es gibt einen eigenen Absatz auf Seite 7 mit Automobilindustrie und da gibt es durchaus einige Punkte, die da wirklich teilweise schon recht konkret sind, teilweise aber auch noch sehr vage formuliert. Ja. Ne? Ich glaube, Lars Klingbeil hat es auch gesagt, die haben bewusst immer werden oder wollen geschrieben. Also werden soll das sein, was definitiv umgesetzt wird, was auch finanziert werden kann oder finanzierbar ist. Mhm. Bei wollen muss man dann erstmal nochmal schauen, wie es dann am Ende auch mit den Finanzen steht. Aber was ich ganz lustig fand, dieses Wort, was ich persönlich immer mit der FDP eigentlich verbinde, hat es ziemlich weit oben bei der Automobilindustrie reingeschafft, nämlich der Satz: Dabei setzen wir auf Technologieoffenheit. Mhm. Ne? Wundert jetzt allerdings auch nicht, weil die CDU war ja auch immer für Technologieoffenheit. Das hat es also da reingeschafft. Strafzahlungen aufgrund der Flottengrenzwerte wollen SPD und CDU abwehren. Eine pauschale gesetzliche Quote für Fahrzeugflotten lehnen sie ab. Mhm. So, das sind schon mal so ein paar wichtige Sachen.
Also im Prinzip auch keine Quote für Elektrofahrzeuge, die in irgendeiner Weise zu einem bestimmten Zeitpunkt jetzt in Zukunft irgendwie ausgegeben werden sollen.
Na gut,
bewegen sie sich erstmal weg.
Ja, also ich meine, man hat natürlich auch, haben sie auch gesagt, aus den Fehlern der Ampel teilweise auch gelernt, wo ja noch die 15 Millionen E-Autos bis 2030 drin standen, die natürlich sportlich oder ich würde eher sagen utopisch sind, auch wenn jetzt, wir hatten ja schon in einer anderen Folge drüber gesprochen, die E-Autos sich tatsächlich momentan zu Jahresbeginn recht gut verkaufen. Trotzdem wird das sportlich, also das steht da nicht drin. Aber trotzdem wollen sie es in gewisser Weise fördern. Die wollen beispielsweise das Dienstwagenprivileg sozusagen auch weitererhalten und da halt auch die Höchstgrenze für E-Autos deutlich erhöhen. Also bei so einem E-Auto, gerade wenn man so einen Business-Schlitten, sage ich mal, fährt, da mit so ein bisschen Sonderausstattung, da ist man natürlich weit oder ganz schnell bei über 70.000 dabei. Das war bisher die Grenze für diese 0,25-prozentige Besteuerung, was sich ja wirklich lohnt. Die soll jetzt erhöht werden auf 100.000 Euro, also mal eben 30.000 Euro mehr, was, denke ich, sicherlich gerade in dem Bereich dazu führen wird, dass doch Leute und viele Unternehmen sich das überlegen, da wirklich noch mehr auf Elektromobilität umzustellen. Also das ist wirklich was ganz Konkretes, was drinsteht. Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos soll auch verlängert werden bis 2035. Also da sind schon einige konkrete Sachen drin, Yannick.
Aber was natürlich jetzt nicht drin steht, was natürlich die alte Bundesregierung, die Ampelregierung ja dann irgendwann auch ausgesetzt hat, war irgendwie eine ganz konkrete Angabe zu machen, wie es denn mit Kaufanreizen auch aussieht, was jetzt Elektroautos angeht. Natürlich auch ein Punkt, der viel diskutiert wird. Also da findet sich, glaube ich, nichts im Vertrag jetzt aktuell.
Nö, konkret habe ich da auch nichts zu gefunden, was mich tatsächlich auch ziemlich gewundert hat, weil, also ich weiß, dass die SPD das ja vorher schon immer mal wieder angesprochen hat, dass sie es machen wollen. Haben das ja auch kritisiert, dass sie es damals von heute auf morgen komplett gestrichen haben. Die CSU hat es auch ganz deutlich vor der Wahl gefordert, dass das kommen muss. Und hier sucht man so ein bisschen vergeblich danach, aber ich denke mal, dass das auch damit zu tun hat, was ich eben schon sagte, das muss natürlich auch alles finanziert werden, ne? Und bevor man da jetzt wirklich was reinschreibt, wo natürlich die Bürger dann auch drauf hoffen, hat man es jetzt vielleicht erstmal weggelassen, ob es dann vielleicht doch noch irgendwann kommt, wage es zu bezweifeln, weil man hat, muss man ja auch sagen, gesehen, als es eben nicht gefördert wurde von heute auf morgen, haben plötzlich die Hersteller reagiert und haben eigene Förderprämien plötzlich ausgerufen. Also meiner persönlichen Meinung nach ist auch der absolut sinnvollere Weg, da jetzt nicht immer nochmal und nochmal zu fördern, sondern da die Hersteller mehr oder weniger zu zwingen, die Preise selbst ein bisschen runterzudrücken. Anderer Punkt, den sie sich aber schon reingeschrieben haben, ist natürlich die Förderung und weiteren Ausbau auch von der Ladeinfrastruktur.
Genau.
Ne, da sehe ich persönlich auch einen viel größeren Hebel, dass man da verlässlicher auch Schnellladeinfrastruktur ausbaut, aber auch in Städten, sage ich mal. Also es gibt viel, viel zu tun, was dieses Thema anbelangt. Mhm. Aber auch da, ja, wir wollen oder werden das fördern, das kann ja alles und nichts heißen.
Ganz interessanter Punkt, auch passt ein bisschen zum Thema Technologieoffenheit. Soweit ich das gesehen habe, wird es auch eine Förderung von Wasserstoffladeinfrastruktur geben, also jetzt in dem Fall vor allem für Nutzfahrzeuge. Das ist ja auch so ein Thema, was immer mal wieder aufploppt, was wir ja auch bei uns häufiger mal drauf schauen, wie es so mit Wasserstoff weitergeht. Ist ja immer so ein bisschen so das ungeliebte Kind gewesen in den letzten Jahren. Es gibt schon durchaus noch Hersteller wie zum Beispiel BMW, die auch noch ganz stark auf die Karte Wasserstoff setzen, nicht nur was jetzt den Privat-Pkw angeht, sondern auch zum Beispiel im Kontext der Werke und der Standorte, dass es dort Wasserstoffladeinfrastrukturen oder Infrastrukturen an sich gibt. Also das passt so ein bisschen zum Thema Technologieoffenheit, dass man sich jetzt in diesem Vertrag nicht nur auf das Thema batterieelektrische Mobilität an der Stelle versteift. Schon ganz interessant, aber du sagst es richtig, es ist alles natürlich noch etwas wenig konkret. Es gibt natürlich hier die ein oder andere steuerliche Befreiung. Du hast das Dienstwagenprivileg da angesprochen oder Dienstwagenförderung oder Besteuerung. Das ist ein konkreter Punkt, der genannt wird. Aber so ganz grundsätzlich ist es natürlich noch recht offen. Und das ist auch das, was im Anschluss der VDA auch ein wenig kritisch gesehen hat oder kritisiert hat, denn er sieht wirklich das Fehlen von konkreten Maßnahmen in vielen zentralen Bereichen eben noch als Problem an. Da muss jetzt Fleisch an den Knochen, da muss jetzt sozusagen das Ganze natürlich auch in der nächsten Legislaturperiode in auch Gesetzesinitiativen umgesetzt werden. Das ist ja klar, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt erstmal nur ein Bekenntnis ist, eine Richtungsvorgabe. Das sind Koalitionsverträge ja an der Stelle immer. Was er auch kritisiert, ist eben, wie soll das Ganze finanziert werden? Diese ganzen Fragen sind auch noch nicht adressiert worden in diesem Vertrag. Da wird es dann wahrscheinlich dann auch, oder da muss es dann auch in der nächsten Legislaturperiode konkreter werden. Ich meine, es gibt jetzt das sozusagen ein großes Förderpaket, was jetzt in der alten Legislatur noch verabschiedet wurde im Bundestag, die Milliarden, die da in Aussicht gestellt wurden. Also es gibt genug Geld, was jetzt vorhanden ist, aber es muss trotzdem ja auch langfristig gedacht werden. Also VDA, wie gesagt, kritisch, sieht das Ganze kritisch, sieht zwar die guten Absichten an der Stelle, aber sagt eben auch, da brauchst du noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen. Ein Thema, Timo, was in diesem Koalitionsvertrag auch auftaucht, was wir vor allem bei Automotive IT ja in den letzten Jahren natürlich von oben nach unten, von links nach rechts auch viel beobachtet und beschrieben und analysiert haben, ist das Thema autonomes Fahren. Auch das kommt in diesem Koalitionsvertrag vor. Vielleicht kannst du ja mal die Passage dazu vorlesen, was wir denn zu dem Thema im Vertrag sehen oder finden.
Ja, das haben wir gleich zweimal drinstehen, und zwar das erste Mal auch im Punkt Automobilindustrie, dann auf Seite 8, da steht der tolle Satz: Wir werden die Voraussetzungen dafür schaffen, dass autonomes Fahren in den Regelbetrieb kommt. Mhm. Ja, das klingt ja erstmal super.
Ja. Und was ist jetzt eigentlich ein Regelbetrieb?
Ja, das ist die große Frage, denn es gibt noch eine zweite Passage, wo es auch nochmal ums autonome Fahren geht. Da heißt es dann auf Seite 28, wir machen Deutschland zum Leitmarkt für autonomes Fahren und werden mit den Ländern Modellregionen entwickeln und mitfinanzieren. Mhm. Das klingt für mich einerseits so Regelbetrieb, Leitmarkt, jetzt geht's wirklich voran. Jetzt ist es wirklich auch, sage ich mal, auf dem Weg, dass wir in Deutschland Verhältnisse erleben, wie beispielsweise in San Francisco, wo ich mit dem Waymo-Fahrer los durch die Stadt bummeln kann, beziehungsweise mich fahren lassen kann, und wirklich auch als Otto-Normalverbraucher merke, hier kann ich autonome Mobilität wirklich als Endverbraucher wahrnehmen, unkompliziert und einfach nutzen. Mhm. Dann heißt es aber wieder, es sollen Modellregionen geben. Das ist für mich immer gleich schon so ein Wort. Okay, hier wird meine Modellregion getestet, eine Testphase. Schauen wir erstmal für ein paar Jahre, wie läuft das in ganz kleinem Maße, so wie es ja jetzt teilweise schon gemacht wird mit Moja in Hamburg. Ne? Also eigentlich sind wir
so ein bisschen die Zeit der Modellregionen. Da sind wir eigentlich mittlerweile, wenn man, du hast es gerade angesprochen, San Francisco, überhaupt die USA als Standort oder auch China.
Ja.
Wenn wir nach China blicken, was da mittlerweile auch los ist, was da nicht nur getestet wird, sondern tatsächlich in diesen sprichwörtlichen Regelbetrieb, wie es ja eben, wie es in diesem Koalitionsvertrag ja drinsteht, ja schon passiert, faktisch.
Ja.
Da muss man sagen, also mit Modellregionen, da sind wir jetzt.
Ne? Genau, da
was
sind wir schon lange.
Jetzt? Was kommen wir jetzt? Ne?
Richtig. Und man muss ja auch sagen, also zu dem Thema hatte ich mich jetzt auch kürzlich unterhalten mit dem Benjamin von Bodungen, Experte für Transport und Logistikrecht bei Bird & Bird, der auch da sehr tief in dem Thema steckt, was das ganze rechtliche, die rechtliche Grundlage anbelangt. Und der sagt wirklich eigentlich ein positives Feedback, denn er sagt eigentlich, die großen Autobahn im Sinne eines rechtlichen Rahmens, die sind schon längst gebaut in Deutschland. Ne? Also da gibt's ja diverse gesetzliche Grundlagen, die teilweise schon seit 2017 bestehen. Es gibt ja auch schon im Privatverkehr, sage ich mal, Hersteller, die wirklich auch, wissen wir alle, wir sind ständig am Berichten darüber, BMW, Level-3-Fahrzeuge, Mercedes, Level-3-Fahrzeuge, Stellantis hat jetzt gesagt, die wollen alle kommen, die sind auch bereit dafür, aber trotzdem ist ja immer noch im Hintergrund so ein bisschen diese Unsicherheit mit des rechtlichen Rahmens. Und da sagt der Herr von Bodungen, es ist eigentlich vollkommen unbegründet. Es gibt vielleicht im Kontext mit der europäischen Rechtsprechung ein, zwei Unsicherheiten, aber dass man jetzt sagen könnte, was manchmal ja auch von Herstellerseiten immer noch gesagt wird, dass das Recht zu unsicher sei in Deutschland und man deswegen im privaten autonomen Verkehr, jetzt nicht bezogen auf Städte und Moja, da so ein bisschen vorsichtig agiert, das ist aus seiner Ansicht eigentlich gar nicht mehr begründbar. Und wenn man sieht, was ja schon Ende letzten Jahres sozusagen vorgegeben wurde, da hat ja noch der letzte Mohikaner der FDP, beziehungsweise ist ja aus der FDP dann ausgetreten, der Volker Wissing, ehemaliger Verkehrsminister oder noch immer.
Geschäftsführende sozusagen.
Genau. Ja. Da gab es noch eine nationale Strategie fürs autonome Fahren, ja, die da im Dezember nochmal um die Ecke kam. Und wenn man sich das, diesen Stufenplan, der da ja propagiert wurde oder bekannt gegeben wurde, nochmal anschaut, dann ist da schon relativ viel drin, was jetzt auch die neue Bundesregierung in diesen 2-3 Sätzen im Koalitionsvertrag auch wieder angekündigt hat. Von daher muss man, denke ich, da erstmal ganz entspannt bleiben und abwarten, ja, was das jetzt wirklich heißt. Also die Reaktion beispielsweise vom Moyas CEO oder auch von Christian Sänger von Volkswagen Nutzfahrzeuge, der dafür das autonome Fahren verantwortlich ist, die waren auf LinkedIn erstmal euphorisch, ne? Weil ich meine, es ist ja auch erstmal eine positive Aussage, dass man da irgendwie zum Leitmarkt werden will, Regelbetrieb, da haben die wahrscheinlich auch erstmal überflogen und gesagt, na endlich. Mhm. Aber wie gesagt, man sollte sich dann schon mal angucken, was bisher schon gemacht wurde. Und man muss natürlich, wie immer, die Regierung dann nach einer gewissen Zeit an dem messen, was wirklich umgesetzt wurde. Ne?
Wenn wir jetzt gerade kritisiert haben, dass viele der, auch im Bereich der Elektromobilität, viele der Dinge oder der Punkte im Koalitionsvertrag noch zu vage sind oder auch noch, wo noch offen ist, wie es finanziert werden soll, dann gilt das natürlich im besonderen Maß jetzt auch für diesen Punkt des autonomen Fahrens. Natürlich auch hier erstmal nur ein Lippenbekenntnis in einem großen Koalitionsvertrag, der ganz viele Themen behandelt, ist natürlich autonomes Fahren jetzt nicht, auch wenn man jetzt mal in die öffentliche Wahrnehmung schaut, nicht das zentrale Thema momentan. Ja, das ist Wirtschaftspolitik, nicht. Migrationspolitik, die da natürlich eine große Rolle spielen, Geopolitik, wenn man jetzt auch gerade auf die aktuellen Diskussion rund um die Zölle, die aus den USA kommen, also anschaut, dann sind das momentan andere Themen, die das überlagern. Aber natürlich für uns, für unsere Community natürlich auch wichtig, wie wird dieses Thema autonomes Fahren, und das ist nun mal in der Mobilität der Zukunft einer der Gamechanger. Wir haben es ja an vielen Stellen bei unseren, auf den Veranstaltungen, in unseren Berichten ja auch schon geschrieben, dass das autonome Fahren wirklich die Mobilität da in gewisser Maße auch auf den Kopf stellen kann. Wir haben es auch gesagt, in welchen Regionen da momentan schon die Post abgeht, was das Thema anbelangt. Und da interessiert natürlich die Unternehmen, aber eben auch die Stakeholder in der Mobilität. Ja, wie geht's denn jetzt bei diesem Thema eigentlich auch weiter? Wie schafft auch die Politik die weiteren Rahmenbedingungen? Ich meine, der Rechtsrahmen, du hast es gerade schön erklärt, der ist da. Für die nächsten Stufen des autonomen Fahrens ist er schon bereits geschaffen. Jetzt muss das Ganze natürlich auch am Ende des Tages irgendwo auch mit Leben gefüllt werden. Und wird es natürlich spannend sein zu sehen, wie das auch die neue schwarz-rote Bundesregierung jetzt weiter forciert und ob bei diesem Stufenplan, der jetzt unter der alten Regierung sozusagen noch angekündigt wurde, wie das jetzt umgesetzt wird ganz konkret.
Genau, und ich glaube, um das Thema vielleicht so ein bisschen abzuschließen, ein anderes Thema, was vielleicht eher Richtung AP, also Automobilproduktion, nochmal interessant wird, komme ich gleich zu, aber nochmal zu Herrn von Bodungen, der gesagt hat, wir müssen eigentlich nur ins Doing kommen. Ne? Der Rechtsrahmen, der bietet, habe ich ja gesagt, viele Möglichkeiten. Und er sagt einfach, es braucht mehr Mut, pragmatischer zu handeln und auch mehr Willen zur Standardisierung und mehr Vertrauen in die neue Technologie. In Deutschland, sagt er, neigt man immer dazu, das wissen wir ja auch, jedes Szenario bis ins letzte Detail abzusichern. Und andere Länder, gerade die USA, aber auch China, die machen halt einfach, ne? Also kann man halten von was man möchte, ne? Also gerade wenn dann vielleicht Unfälle passieren, die natürlich dann auch durch die Medien gehen, wenn da so ein Waymo oder so ein Cruise, das ja nun mittlerweile Geschichte ist, da für einen tödlichen Unfall sorgt, das will natürlich niemand. Aber in Deutschland ist man ja immer extrem vorsichtig. Und ob diese Regierung jetzt dafür steht, das abzulegen, auf den ersten Blick schwarz-rot, weiß man nicht. Aber ich bin eigentlich auch der Meinung, dass gerade wenn man sich den rechtlichen Rahmen anguckt, da von den Herstellern selber jetzt einfach auch mehr kommen muss.
Na, sie hat sich natürlich den Namen selbst gegeben, die Arbeitskoalition. Mhm. Also sie will so ein bisschen weg von dem Begriff GroKo oder von dem Begriff Kleiko, die kleinen Koalition. Das ist natürlich nicht das, was sie sagen wollen. Aber Arbeitskoalition, die sagt ja auch so ein bisschen Pragmatismus. Ist ja vielleicht eine Koalition, die am Ende des Tages auch aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten da draußen natürlich vielleicht am Ende des Tages wirklich einen Pragmatismus an den Tag legt und vielleicht auch bei dem Thema autonomes Fahren einen solchen Pragmatismus an den Tag legt, ist natürlich die Frage, wie sehr werden andere Themen überlagert oder wie überlagern andere Themen eben dieses Thema, wichtiges Thema autonomes Fahren am Ende des Tages. Das werden wir noch sehen. Die Frage ist aber auch so ein bisschen, und das ist auch die grundsätzliche Kritik an diesem Koalitionsvertrag gewesen, wie sehr wird das Thema als ja auch gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffen? Wie wird das Thema Mobilität begriffen? Ich meine, wir haben am Anfang darüber gesprochen, inwiefern bestimmte Anreize jetzt vielleicht für Elektroautos geschaffen werden sollen, Dienstwagen und so weiter. Das sind sehr kleinteilige Dinge, die auch die individuelle Mobilität am Ende des Tages ja auch wieder befördern soll oder auch den Unternehmen, den OEMs unter die Arme greifen soll oder wieder da mehr Perspektive geben soll, was das Thema angeht. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie wird das Thema Mobilität als solches, als gesamtgesellschaftliches Thema, als Herausforderung auch angesehen? Wie kann man auch den Nahverkehr dementsprechend eben auch ausbauen? Da hat das alte Strategiepapier der alten Bundesregierung ja zumindest schon mal darauf abgehoben, dass eben im Nahverkehr die autonome Mobilität eben gefördert werden soll. Und das, soweit ich das zumindest überblicken kann, ist bislang, sehe ich das jetzt ehrlich gesagt, bei der neuen Regierung noch nicht so im Fokus.
Nee, also da gebe ich dir absolut recht. Und auch da, denke ich, gilt, müssen wir letztlich abwarten. Du hast ja gerade gesagt, Pragmatismus ist vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, die mitschwingt bei dieser ganzen Regierung. Ich habe so ein bisschen immer natürlich die Erinnerung an die letzten GroKos. Man kann es ja nicht mehr GroKos nennen, wie du auch schon richtigerweise gesagt hast, wenn man eine SPD mit 16% da drin hat. Aber da war natürlich auch viel Stillstand irgendwie. Gerade jetzt zurückblickend, wenn man sieht, was da eigentlich alles möglich gewesen wäre, weil Deutschland da ja wirklich floriert hat, teilweise mit Wirtschaftswachstum und so weiter. Jetzt sind wieder diese beiden Parteien zusammen. Aber es bleibt im Prinzip nur die Hoffnung, dass es diesmal eben anders wird, auch bezogen auf diese Punkte, weil man letztlich, und da sind sich ja alle einig, eigentlich keine Chance mehr hat. Also wenn man es jetzt wieder, auf gut Deutsch gesagt, verkackt, dann muss man ja wirklich Angst und Bange haben vor der nächsten Wahl, was dann eventuell es alles noch für Entwicklungen gibt. Aber gut, dann geben wir der Regierung nochmal eine Chance. Ein Punkt, den ich noch ganz interessant fand, den wir auch heute erst bei uns in der Redaktionskonferenz besprochen haben, steht auch unter der Automobilindustrie auf Seite 8, und zwar taucht in diesem Zusammenhang plötzlich auch die Verteidigungsindustrie auf im Koalitionsvertrag. Mhm. Denn da steht, gleichzeitig muss die Verteidigungsindustrie sehr zügig und im großen Maßstab skalierbar wachsen. Wir prüfen daher, wie die Umrüstung und Ertüchtigung vorhandener Werke für die Bedarfe der Verteidigungsindustrie unterstützt werden können. Mhm. Auch so ein Thema, was ich schon beeindruckend finde, dass sowas plötzlich im Koalitionsvertrag schon drinsteht und auch natürlich zeigt, wie wichtig jetzt dieses Überthema in der aktuellen weltpolitischen Lage Verteidigung ist und wo man vielleicht auch versucht, dann die Unternehmen aus der Automobilindustrie ein Stück weit eine Perspektive aufzuzeigen. Gerade im Zuliefererbereich gibt es ja doch sehr, sehr schwierige Entwicklungen. Also da haben es wirklich viele, auch die großen Zulieferer, schwer. Stellenabbau ohne Ende, ne? Wenn man sich nur mal unseren immer fortlaufenden Artikel zum Stellenabbau, Sparmaßnahmen in der
Auto... Die radikalen Sparmaßnahmen der Autoindustrie, genau.
Ja, kann man ja quasi täglich reingucken. Es gibt immer was Neues. Und in diesem Zusammenhang finde ich es schon interessant, dass dieser Punkt jetzt selbst da erwähnt wird. Ne? Also was gibt es eventuell für Möglichkeiten, vorhandene Werkstrukturen umzubauen, zu nutzen in Richtung Verteidigungsindustrie? Und wir sind momentan noch am Anfang der Recherche, aber das ist natürlich auch etwas, was uns in den nächsten Wochen, Monaten sicherlich bewegen wird, dieses Thema.
Ja klar, und vor allem, wenn man sich anschaut, wir haben es am Eingangs gesagt, die Elektromobilität, das große Geschäftsfeld der Automobilindustrie der letzten Jahre, was auch natürlich die Zukunft der Automobilindustrie ausmachen wird, aber es kommt nicht so richtig aus dem Quark und das merken die Zulieferer ganz besonders, du hast es gesagt, das Thema Stellenabbau ist gerade ein sehr, sehr heikles Thema und sehr schwieriges Thema und sehr trauriges Thema natürlich an vielen Stellen auch, weil es natürlich Arbeitsplätze da an der Stelle bedroht. Aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, wir haben es gesagt, es gibt viel Geld jetzt für Rüstung in den nächsten Jahren. Die Bundeswehr soll sozusagen wieder instand gesetzt werden und dementsprechend ausgestattet werden. Und da ergeben sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle für den einen oder anderen Nutzfahrzeughersteller oder den einen oder anderen Zulieferer natürlich auch Möglichkeiten, da ein zweites Standbein aufzubauen und vielleicht ein neues Geschäftsmodell sich zu etablieren oder an dieses Geschäftsmodell heranzukommen. Das wird sehr spannend zu sehen sein. Du hast gesagt, wir sind da jetzt schon so ein bisschen in der Recherche, um das mal zusammenzutragen. Das werden wir natürlich dann vor allem bei Automobilproduktion dann auch nochmal dann veröffentlichen. Und das wird ein Thema sein, was uns wahrscheinlich jetzt vor allem in der anstehenden Legislaturperiode der neuen Arbeitskoalition oder der schwarz-roten Koalition natürlich weiterhin umtreiben wird an der Stelle.
Ja, also deswegen, also da muss ich auch mich mal ein bisschen zurück erinnern an die Worte, die da vorher dann im Zusammenhang dieser großen Maßnahmen, die beschlossen wurden, gefallen sind, dass es in Bezug auf Verteidigung im Prinzip überhaupt keine Grenzen mehr gibt. Also koste es, was es wolle und was da alles gesagt wurde.
Whatever it takes.
Genau. Und da, ja, ist natürlich ein bisschen perfide, das vielleicht so auszudrücken, aber da wittern vielleicht natürlich auch die Automobilindustrie, kann dann natürlich auch, sage ich mal, wirklich da das Potenzial wittern, was da drin steckt. Ne? So damit argumentieren, wir müssen hier.
Naja, es ist so eine Art staatspolitische Verantwortung,
richtig,
die man dann da nimmt. Ne?
Ja, dass und, man dann, genau.
Ja, und da ist ja dieser Marke Rüstungsindustrie, der da vielleicht so ein bisschen mitschwingen könnte, der ist vielleicht momentan am geringsten. So. Und dann ist natürlich auch die moralische Hürde vielleicht nicht ganz so groß, auch für Unternehmen, die normalerweise nicht mit Rüstung zu tun haben, sich vielleicht auch in diesem Bereich auszuweiten. Also ich kann mich nur erinnern, dass jetzt an die Diskussion jetzt mal aus einem ganz anderen Bereich Borussia Dortmund jetzt den Hauptsponsor Rheinmetall hat und ja. Das hätte wahrscheinlich vor 20 Jahren einen deutlich größeren Aufschrei gegeben als heutzutage in anderen Wirtschafts- oder in anderen geopolitischen Zuständen.
Also von daher. Ja. Klar, also es ist natürlich alles insgesamt super traurig, dass es so weit kommt, dass man so weit denken muss und vor allem so gezwungen ist, so zu handeln, auch als Politik. Aber klar ergeben sich natürlich in vielen Bereichen dadurch auch wirtschaftliche neue Möglichkeiten für Unternehmen, vielleicht neue Geschäftsfelder, auch wenn es eher traurige Geschäftsfelder sind, zu bespielen und sich so ein bisschen zu überbrücken. Aus anderen Miseren, sage ich mal, ob das jetzt wirklich langfristig so sinnvoll ist, ne? Wenn man sagt, okay, gerade in der Transformation der Automobilindustrie Richtung Elektromobilität haben wir es verschlafen hier in Deutschland, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, aber jetzt können wir uns zumindest in die Verteidigungsindustrie retten. So wird es wahrscheinlich nicht kommen, ne? Aber jetzt kurzfristig wird es da sicherlich den einen oder anderen geben, der da so ein bisschen auch das kurzfristige Heil sieht. Und wir werden das definitiv, du hast gesagt, verfolgen und darüber berichten.
Genau, wir werden, du sagst es, werden darüber berichten. Wir werden ab Anfang Mai eine neue Bundesregierung haben und dann schauen wir mal, was aus diesen Ankündigungen im Koalitionsvertrag dann wird. Das wird sich natürlich jetzt nicht in den ersten Wochen schon zeigen, aber in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren natürlich auch. Und wir werden das weiter begleiten, unter anderem auch, und da bleibe ich gleich mal im Mai, am 14. und am 15. Mai werden wir zwei Veranstaltungen haben, die sich auch so ein bisschen in dem Themenbereich natürlich bewegen, unter anderem die Corporate Mobility Conference am 14. Mai und einen Tag später der Automobilproduktion Kongress und beides, natürlich einmal so ein bisschen berufliche Mobilität, das Thema, auf der anderen Seite das Thema Automobilproduktion, wo es um Flexibilität, Smart Factory geht, wo vielleicht das Thema neues Geschäftsfeld Rüstungsindustrie vielleicht auch in der einen oder anderen Diskussion zur Sprache kommt. Also wer sich dafür interessiert, wir werden das natürlich alles in den Shownotes dann verlinken für diese Veranstaltung. Und dann bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, danke Timo für die heitere und interessante Diskussion heute zum Koalitionsvertrag und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
So ist es.
Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.